Den Predigttext finden wir in Lukas 21 und ich lese uns die Verse 29 bis 36 aus Lukas 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisset ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Ja, lieber Vater, wir danken dir für das Vorrecht, auf dein Wort heute Abend zu hören, auf dein Reden, danken dir für die Gemeinschaft, die du uns schenken willst mit dir und untereinander. Und wir danken dir, dass du immer wieder Anlauf um Anlauf genommen hast und nimmst, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Und wir danken dir für die Gabe deines Sohnes. Wir danken dir, dass du in ihm uns zurufst, dass du unsere Herzen erreichen und bewohnen willst. Und danke, Herr Jesus, für den lautesten stillen Schrei, den es je gab am Kreuz. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wir danken dir auch, dass du insbesondere unserem Land immer wieder Boten geschenkt hast, dass du dein Evangelium verkündigen lassen hast. Wir danken dir für die Reformation vor 500 Jahren, die du gewirkt hast. Und wir danken dir für all das Gute, was daraus erwachsen ist. Und nun bitten wir dich, du treuer Herr, dass du diesen Abend in deine Hand nimmst, dass du ihm deinen Stempel aufdrückst, dass du eine Begegnung schenkst, dass er nicht flüchtig vorbeirauscht, sondern wirklich Ewiges unsere Herzen bewegen darf. Danke, dass du jeden kennst, jeden liebst und jedem begegnen willst. Und nun bitten wir dich auch für unseren Bruder, dass du Dr. Heiko Grimmer Gnade gibst, Freimut und Vollmacht, von dir zu zeugen, von dir zu reden und von deiner wunderbaren Treue und Gnade. Und wir danken dir auch besonders für unsere Geschwister in Indien, für Bischof Singh und seine Mitarbeiter, und wir bitten dich für sie in dieser schwierigen Zeit, dass du ihnen immer wieder Kraft und Mut gibst und ihren Glauben stärkst. Hab von Herzen Dank, dass du ein Gott der Elenden und der Schwachen bist. Gepriesen seist du. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, so sagt es Herr Jesus in dieser Predigt, Lukas 21, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Unsere Gemeinden, unsere Brüder und Schwestern in Indien haben das vor 3 Wochen ganz leibhaftig erlebt, werden vergehen. Als innerhalb weniger Stunden dieser Zyklon, ein gewaltiger Wind, über das Land zog und große Zerstörungen hinterlassen hat. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Werkes, der Netanya-Mission, waren wir ganz direkt betroffen und im Gebiet dieses Sturmes. Es wurden viele unserer Kirchen zerstört. Auch unser Missionszentrum hat großen Schaden genommen. Die Aufräumarbeiten sind jetzt nach 3 Wochen ein Stück weit erledigt. Auch das Nothilfeprogramm. Aber es stehen uns jetzt viele Herausforderungen bevor, dass wir das alles wieder so auf einen Stand bringen, dass die Arbeit weitergehen kann. In all dem Schweren sind wir dankbar, dass doch eine Behütung da war, es waren zwei Leute, eine Frau, die, wir hatten den Gottesdienst noch gehalten, aber schnell abgekürzt, als das immer stärker wurde, und dann fuhr ein kleiner Bus zurück mit Kirchbesuchern, und den hat der Sturm gepackt, in die Luft gewirbelt und runtergeworfen. Dabei ist eine Frau gestorben. Ein anderes Gemeindeglied, das versucht hat, seine Hütte zu sichern, da fiel die Kokospalme um und hat ihn erschlagen. Aber sonst sind wir ganz arg dankbar, dass die menschlichen Verletzungen im Überblick nicht so groß sind. Bischof Singh war in seinem Haus und da sind die ganzen Fenster mit Rahmen reingekommen. Und er hat versucht, sie zu halten, und dann war er übersät mit Splittern und unten am Fuß ziemlich verletzt. Er hat sich aber jetzt wieder erholt und ist jetzt noch für einige Tage hier bei uns in Deutschland. Wir wissen gar nicht, wie, ich sag's mal so, wie gut wir es haben. Wann war das? Letztes Jahr irgendwo dieser Hagel. Besonders bei uns in Württemberg war das ein Getön, wenn da die Autos kaputt waren und Dallen gehabt haben. Aber was unsere Brüder und Schwestern dort in Indien erleben und durchleben, das sind ganz andere Gewalten. Wir tun gut daran, dass wir einfach an sie denken. Ich denke, das ist die rechte Bitte zu unserem Herrn, dass sie den Mut nicht verlieren und die Freudigkeit und weiter in der Nachfolge und im Gemeindeaufbau bleiben. Danke, wenn Sie daran denken. Jetzt unser Thema: Meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte, Gottes Wort. Wir Christen, wir sind Wortleute. Wortleute. Wenn man es vom Hebräischen her anschaut, dann ist das eine sehr gute Beschreibung. Wort heißt eigentlich in seiner ursprünglichen Bedeutung vorwärts treiben, schaffen. Also nicht bla bla bla, sondern da geschieht etwas. Da wird gestaltet, da wird geschaffen, da entsteht Neues. Das ist das Wesen des Wortes Gottes. Ich möchte dreifach gliedern. Erstens das geschriebene Wort. Zweitens das gepredigte Wort. Und drittens eben das wirkende Wort. Das geschriebene Wort. Das Wort Gottes, da denken wir jetzt an die Bibel. Und das ist ja an einem Reformationstag sehr angebracht. Eine der größten Wirkungen, die Luther in seinem Werk erzielt hat, war die Übersetzung ins Deutsche. Das ist ja bis heute, ich würde so selbstbewusst sagen, unübertroffen. Was Luther hier an Gespür, ja an Leitung des Geistes Gottes gehabt hat in seiner Übersetzung, das ist wirklich zum Staunen, zum Freuen, zum Loben, zum Gebrauchen. Die Luther-Übersetzung ist und bleibt die meistgelesene und die meistgebrauchte Übersetzung. Ich weiß nicht, was ihr in Langensteinbach habt.
Luther und Elberfelder.
Luther und Elberfelder, aber eben auch Luther. Die Luther-Übersetzung. Andere Übersetzungen, die sollen jetzt nicht irgendwie abgewertet oder weggeschoben werden. Übersetzung heißt immer auch ein Stück weit herantasten, auslegen. Und wenn man so verschiedene Übersetzungen vergleicht, dann bekommt man oft einen viel tieferen Einblick und ein besseres Verständnis von der Leitübersetzung Luther her. Die Bibel ist aber nicht in Deutsch geschrieben, das sagt ja schon Übersetzung, sondern das Alte Testament weithin in Hebräisch, das Neue Testament in Griechisch. Ich sage jetzt mal ganz schlicht, das muss jetzt nicht jeder lernen, obwohl es klasse wäre. Ich hatte einen Lehrer, der hat Mathematik unterrichtet und der wohnte droben in Dägerloch und musste immer nach Stuttgart runter mit der Straßenbahn. Das waren so 30 bis 40 Minuten und er hat diese Zeit täglich genutzt und hat Hebräisch gelernt. Der Straßenbahn. Finde ich klasse. Dass ich auch 30 bis 40 Minuten so immer wieder Zeit. Versuch's mal. Man dringt ganz anders noch vor zu dem biblischen Kern, wenn man diese Ursprachen ein Stück weit versteht. Aber ich mache euch einfach Mut, nutzt doch den Sachverstand der Theologen. Ich habe mich da durchgemüht und manches Mal wollte ich das aufhören und wegwerfen. Ich bin kein Sprachgenie, dadurch das Hebräische, aber ich habe immer mehr begriffen, das ist gut. Da kann man zu den Wurzeln vordringen. Ich war im Sprachkurs und habe jeden Tag 2 Stunden lang Hebräisch gelernt und das A und O bei einer fremden Sprache sind natürlich die Vokabeln. Und dann bin ich dann mittags durch die Felder in Ruid und habe das laut vor mich hingesagt. Die hebräischen Worte, die Bauern, die haben nur geschaut und haben gedacht, es fängt dran zu spinnen, der Studierte. Aber so kann man sich das einprägen. Nützt den Sachverstand und das Schweißtreiben der Theologen, die sich um diese Sprachen gemüht haben und mühen. Übrigens, wenn ich sage Theologe, ich unterscheide nie zwischen Theologen und Laien, sondern ich unterscheide zwischen bezahlten Theologen und nicht bezahlten. Jeder, der das Wort Gottes liest, ist ein Theologe, geht ins Wort Gottes hinein. Ich habe den großen Vorteil, ich werde bezahlt fürs Bibellesen. Das habt ihr nicht. Aber deshalb dürft ihr zurückgreifen auf das, was wir gelernt haben. Hebräisch und Griechisch, ganz wichtig. Wir kennen zum Beispiel, ich möchte es an 2 Beispielen deutlich machen, das Wort Treue. Das ist so ein bisschen ein abstraktes Wort. Treue, Vertrauen, ich traue dir. Und so im Hebräischen, die hebräische Sprache ist eine Bildersprache weithin. Da heißt das Wort Treue ganz wörtlich übersetzt, die Hände zusammenhalten. Merkt ihr? Da blitzt jetzt etwas auf. Treue Gottes heißt, er streckt die Hand nach mir aus und lässt mich nicht los. Da kann man eindringen und da kann man ein Stück weit besser verstehen. Treue, die Hände zusammenhalten. Oder das Allerworts Liebe. Allerweltswort, was versteht man nicht alles unter Liebe? Das griechische Wort, biblische Wort für Liebe, Agape, wieder ganz wörtlich übersetzt, sich für einen anderen geben. Das ist Liebe. Sich für einen anderen geben. Das erweitert unser Verstehen. Das hilft uns dazu, dass wir in das Wort Gottes eindringen. Das ist eine ganz große Gabe, ein überwältigendes Geschenk, das geschriebene Wort, dass wir es vor uns haben. Wisst ihr, das war bis zur Reformation absolut nicht selbstverständlich. Ist noch heute in manchen Kirchen und Gemeinden nicht selbstverständlich. Wer damals im 13., 14. Jahrhundert sich interessiert hat für ein Kapitel in der Bibel oder was die Bibel sagt, der musste zum Pfarrer gehen, weil nur der hatte eine Bibel. Und der hat es ihm dann vorgelesen und hat gesagt, das steht da. Aber viele einfache Landpfarrer, die hatten auch keine Bibel, sondern da musste man dann schon zum Dekan oder wie das damals hieß, Die Bibeln waren ja kostbar, handgeschrieben. Das ging nicht so im Witsch. Es ist ein ganz großes Geschenk, das wir haben. Das hat Gott herrlich gefügt, dass mit der Reformation, mit der Wiederentdeckung, in den Mittelpunktstellung des Wortes Gottes, der Bibel, auch der Buchdruck aufkam. Das hat gewirkt. Und da kam das biblische Wort in die Hände der Leute. Und jetzt hat es Wirkung gehabt. Und sie konnten selber lesen, vergleichen, hören und sich entscheiden. Das geschriebene Wort, schreiben, ganz wörtlich einritzen. Das waren die ersten Arten, wie man geschrieben hat. Zum Beispiel ein Abraham. Bei Mose sehen wir das auch. Das waren Tontafeln. Und in den weichen Ton wurde das eingeritzt, die einzelnen Buchstaben. Und so entstanden ganze Bibliotheken. Kann man sich vorstellen, da hat der Abraham einige Kamele gebraucht, um seine Bibel zu transportieren, wenn das lauter Dachziegel waren und da die Buchstaben drin. Aber so ist es erhalten geblieben, später dann auf Pergament oder auf Leder. Das geschriebene, das eingeritzte, das eingegrabene Wort, so wie es Gott selber gemacht hat, als er dem Mose die zwei Tafeln der Gebote gegeben hat. Der hat das ja nicht als SMS geschickt oder irgendwie, sondern das war auf Steinplatten und da musste der Mose schleppen. Das eingeritzte Wort. In einer sehr, sehr genauen Überlieferung. Das, was wir heute als Bibel vor uns liegen haben, übersetzt aus dem Griechischen und Hebräischen, niemand braucht irgendwelche Ängste oder Vermutungen oder Theorien haben, da werde uns was unterschlagen. Ist ja immer wieder die Rede von geheimen Evangelien und was weiß ich alles. Nein, nein, das, was vorliegt, was wir als geschriebenes Wort haben, ist aufs Getreueste überliefert. Der schwäbische Prälat und Bibeltheologe Johann Albrecht Bengel, der bis heute bekannt, der hat einen Großteil seines Lebens darauf verwandt, die Übersetzungen und die Urschriften in Griechisch zu vergleichen. Über 22.000 verschiedene Varianten, dort ein Buchstabe und dort irgendwas. Und er hat ganz genau nachgeprüft. Das hat über 30 Jahre gebraucht. Verändert das den Sinn? Und das Ergebnis war nein. Nein. Das biblische geschriebene Wort, ich sage so, wie wir es heute vor uns liegen haben, es verdient unser ganzes Vertrauen, unser ganzes Vertrauen. Und was geschrieben ist, ist verbindlich. Deshalb, ganz einfach wieder so gesagt, der Wortlaut ist zunächst das Entscheidende. Nicht das, was ich vermute, was ich dahinter suche und was weiß ich alles, sondern der Wortlaut ist das Entscheidende, das, was da steht. Das hat der Theologieprofessor Schlatter seinen Studenten immer und immer wieder eingebläut. Lest, was da steht. Lest, was da steht. Der Wortlaut, der ist entscheidend. Allerdings, die Bibel kann man nicht lesen wie einen Karl May. Karl May lesen, das ist entspannend, da Weiß man schon am Anfang, wenn das beginnt, der Old Shatterhand ist am Marterpfahl und die tanzen drumherum und das ist ein Riesengetöse und der soll hingerichtet werden und geschlachtet und dann schleicht sich der Winnetou an. Ist immer das gleiche Schema. Und der befreit ihn und die beiden entkommen als Helden. Die Bibel ist kein Karl May, sondern ich muss schon hineinhören. Deshalb sagen wir Bibelarbeit. Bibelarbeit. Mit diesem Wort umgehen. Dazu gehört dieses Wort zunächst verstehen, dann aber auch einordnen, die Zeit bedenken. Die Frage, was sagt uns das heute? Nicht so wie der Bauer Jakob und seine Frau Lisa, die sitzen am Tisch und halten ihre Morgenandacht und dann lesen sie 1. Mose 12, geh heraus aus deinem Vaterland, aus deinem Vaterhaus und dann sagt der Bauer zu seiner Frau, komm, pack deine Sache, wir gehen nicht. Das kann durchaus sein, dass das einmal dran ist. Das hat schon manche Menschen gepackt, ganz wörtlich. Und sie haben das als persönlichste Anrede genommen und sind aufgebrochen und gegangen. Aber dass wir hineinhören, das ist zunächst einmal zu Abraham gesagt. Was bedeutet das für mein persönliches Leben, für meine Situation? Dazu braucht es den Ausleger, den Verdeutlicher, Heiliger Geist. Wenn ich sage, der Wortlaut ist entscheidend, dann geht es natürlich auch, dass ich es wirklich verstehe. Auf einer Israelreise, als wir da unterwegs waren, von Jerusalem nach Jericho sind wir, es war damals noch möglich, diesen Weg gegangen, dann hat mich ein Teilnehmer gefragt, jetzt zeigen Sie mir doch bitte den Ort, wo die Herberge zum barmherzigen Samariter stand. Wo standen die? Das ist ein Gleichnis. Da werden nicht jetzt geografische Angaben gemacht, sondern Gleichnis. Heute steht übrigens dort eine Herberge zum barmherzigen Samariter. Die hat man gebaut, dass wir genau hinschauen, was sagt dieses geschriebene Wort, was will dieses geschriebene Wort in meinem Leben. Das geschriebene Wort, für Jesus war das ganz wichtig. An ihm können wir das lernen. Seine Bibel, die er hatte, das war das Alte Testament. Das geschriebene Wort. Und es ist eine immer wieder gute Entdeckung zu sehen, dass die Jesusverkündigung auf dem Alten Testament aufbaut. Seine erste große Predigt, die Bergpredigt, Matthäus 24, das ist Auslegung des Alten Testamentes. Insofern mal ein bisschen provokativ gesagt, Jesus sagt nichts Neues, sondern er nimmt das, was als Wort Gottes geschrieben ist, was verbindlich ist und redet es hinein in seine Zeit zu seinen Menschen. Nicht einfach Wiederholung, sondern das biblische Wort will verstanden, will ausgelegt, will angewendet sein. Das nennen wir Predigt. Deshalb zweitens das gepredigte Wort. Die erste Predigt in der urchristlichen Gemeinde, die geschrieben ist, ist von Petrus in Apostelgeschichte 2. Petrus hat einen Predigttext. Er legt das Alte Testament aus, nämlich zwei Stellen, Joel 3, die Verse 1 bis 5 und Psalm 16, die Verse 8 bis 11. Das ist die Pfingstpredigt. Petrus nimmt das geschriebene Wort Gottes, das ihm vorliegt, und wendet es auf die Gemeinde, auf die Situation, auf die Zeit an. Was Joel geschrieben hat, so sagt er, das seht ihr jetzt. Das erlebt ihr jetzt. Wir sind nicht irgendwie betrunken, wir sind nicht irgendwie in Rage gekommen, sondern was Joel schreibt, er wird seinen Geist ausgießen. Das seht ihr jetzt, das erlebt ihr jetzt gerade. Auslegung, Anwendung des biblischen Wortes. Der griechische Begriff heißt eigentlich Prophetoio. Wir wissen das vom prophetischen Wort und wir verkürzen das so oft, Prophetoio, die Zukunft voraussagen, was kommen wird, die sicher eine Dimension des geschriebenen Wortes. Prophetoio heißt aber ganz wörtlich aufdecken, aufdecken, eine Decke wegnehmen. Und das gilt sowohl für die Vergangenheit, das gilt für die Gegenwart und das gilt für die Zukunft. Es wird aufgedeckt, so wie es nach dieser ersten Predigt des Petrus heißt, das war ein Aufdecken mit Folgen. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Da wurde die harte Decke vom Herzen weggemacht. Und jetzt konnte das Wort Gottes wirken. Der Geist Gottes und das Wort Gottes, das geschriebene Wort, gehören untrennbar zusammen. So sagt Jesus in Johannes 14 zu seinen Jüngern, wenn ich nicht mehr da bin, wenn der Geist wird dann kommen und wird euch an alles erinnern. Der Geist Gottes ist der Schlüssel. Deshalb, wenn du deine Bibel zur Hand nimmst, wenn du dich mit dem Wort Gottes einlässt, dann ist das Erste die Bitte um den Heiligen Geist. Herr, schließ mir dein Wort auf. Leite jetzt mein Denken in deinem Geist, dass ich das wirklich erfassen und nehmen kann, was du zu mir sagen willst. Es gibt einen Unterschied zwischen etwas verstehen und etwas erfassen, zufassen. Da sagt ein Mädchen zu ihrem Freund, ich liebe dich. Sagt er, schon klasse. Das ist ein vollständiger Satz mit Subjekt und Prädikat, kurz, prägnant, treffend, klasse ausgedrückt. Ich lobe dich für deine Sprachkenntnis. Ich schreibe mir das auf und lerne es auswendig. Ja, das Mädchen wird sagen, hey, 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 also so geht's doch nicht. Ich liebe dich, das zielt auf mein Herz. Dass ich mich anreden, dass ich mich angreifen lasse, dass ich darauf eingehe, dass ich Antwort gebe. Eben dieser Bengel, der hat das einmal so ausgedrückt, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes, geschrieben an dich. Ganz persönlich, ein Liebesbrief Gottes. Einige sind noch in dem Alter, da kriegt man Liebesbriefe. Heute geht das irgendwie mit dem Handy und so, aber der Inhalt wird wohl einigermaßen gleich sein. Liebesbrief. Unsere Oma, die hat das aufbewahrt, die hat da einen ganzen Stoß gehabt, mit roten Bändern umwickelt. Den nimmt man nicht einfach, wirft man nicht fort, sondern ein Liebesbrief, das erfasst mein Leben, das verändert mich, das redet zu mir. So ist das gepredigte Wort die Weitersage der Liebeserklärung Gottes an dich und mich. Das ist Predigt. Nicht zuerst Belehrung oder Information, sondern die Liebe Gottes dem anderen zusagen und zusprechen. Und so wird ein Mensch entzündet. Deshalb schreibt ein Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt. Da wird mir das zugesprochen. Im Hören des Wortes Gottes. Das ist wie wenn ich ein Streichholz an einen Reisighaufen halte. Dann fängt es an zu brennen. Wir hatten im Bengelhaus immer wieder Seminare, wo die Studenten dann eingeübt haben, zu predigen. Ist ja nicht so leicht, wie ihr manchmal denkt. Man stellt sich dahin und man hat ja immerhin bei uns in der Kirche ein Talar an, dass man Schlottern nicht so sieht. Aber dann wird losgelegt. Ich habe manche schwierigen Situationen erlebt. Ein Student, der brillant war in seinem Studium und bei seiner ersten Predigt, da ist er auf die Kanzel. Und dann hat er die Gemeinde sehr ausführlich angeschaut und dann hat er, ich weiß den Satz noch auswendig, die Bibel legt uns Verwehrungen auf. Ich habe gedacht, was soll das jetzt? Er hat wieder sehr ernst geschaut und dann hat er gesagt, die Bibel legt uns Verwehrungen auf. Wir waren alle gespannt, welche. Und dann hat er gesagt, Amen. Wir beten jetzt das Vaterunser. Der war völlig perplex. Ist gar nicht so einfach. Eine Studentin, die ihre erste Predigt gehalten hat, normalerweise kniet man ja nie drauf der Kanzel zum Kanzelgebet, das hat sie auch getan, sehr liturgisch gemäß, ist niedergekniet, wir haben das Lied gesungen und haben dann gewartet. Kam niemand mehr hoch. Die blieb da unten. Und ich musste dann vorgehen und sagen, du müsstest jetzt eigentlich predigen. Da hat sie mich ganz ängstlich angeschaut und hat gesagt, das kann ich jetzt nicht. Predigen ist gar nicht so einfach. Aber das ist das Gewaltige, wo dieses Wort weitergesagt wird. Da fängt es an zu wirken. Da schafft es. Wie heißt es im Psalm 33? Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Da hat Gott nicht da das Tohuwabohu gesehen auf dieser Erde und dann hat er einen Ausschuss einberufen und dann wurde da beraten, wie kann man dem jetzt eigentlich wehren und welche Aufgaben sind zu verteilen und wie sollte das sein? Wurde ein Plan gemacht? Nein, da heißt, und Gott sprach, es werde und es ward. Das Wort Gottes ist ein herstellendes Wort. So er spricht, so geschieht's. Und wir merken das in unserem Leben, wo wir uns der Predigt, dem biblischen Wort öffnen, dass da bei uns etwas geschieht, dass da etwas anfängt zu brennen in meinem Herzen, dass es mich bewegt, dass es mein Denken verändert, mein Handeln bestimmt. Gerade bei diesen Predigtseminaren im Bengelhaus, da hatten wir dann anschließend immer mit der Gemeinde, mit denen, die kamen, Nachgespräch, wo das besprochen wurde, war für die Studenten oft sehr hilfreich. Manchmal war es nervtötend, aber es hat geholfen im Grund. Und dann habe ich einmal einen alten Bauern, der da dabei saß, habe ich gefragt, was erwarten Sie sich eigentlich von einer Predigt? Was erwarten Sie sich? Und jetzt muss ich Schwäbisch sagen, ich übersetze aber dann. Er hat gesagt, dass ein Spechele zum Feuer dazukommt. Wisst ihr, was ein Spechele ist? Ein kleines Stück Holz. Das erwartet er sich von der Predigt. Dass es weitergeht, dass ich weiterbrenne, dass ich angezündet werde. So er spricht, so geschieht's. Wiedergeboren, sagt der Petrus, wiedergeboren aus dem Wort der Wahrheit. Neues entsteht, völlig Neues, was wir selber nie können. Wenn ich da in meinem Versagen, in meiner Schuld, in meinem Bösen, wenn ich da kaputt gehe, und dann gehe ich zu einem Bruder, zu einer Schwester und bekenne meine Schuld. Und jetzt wird mir aus dem Wort Gottes zugesagt, so jemand seine Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt. Da geschieht etwas. Seine ganz große Entlastung. Das öffnet mein Leben wieder nach vorne. Wiedergeboren, neu geworden, von anderer Art. Dieses Wort, das gepredigt wird, hineingesprochen in die persönliche Situation von Menschen, in die persönliche Situation der Nöte, auch in die persönliche Situation der Fragen, hineingesprochen in die Entwicklung dieser Welt. Schau das an, was Jesus damals gepredigt hat. Ich nehme nur noch ein Wort aus diesem Kapitel, Lukas 21. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor dem Brausen des Meeres. Da gab es viele kluge Ausleger durch die Jahrhunderte. Und das Brausen wurde da als Windeswehen des Geistes und das Meer als die Völkerwelt. Das ist ganz wörtlich, hat das Jesus gemeint. Seit dem Tsunami wissen wir das. Unsere Brüder und Schwestern, die das vor 3 Wochen erlebt haben. Jesus nennt das unter den Zeichen der Zeit. Wir tun gut daran, ihm ganz genau und ganz wörtlich zuzuhören. Aber wirklich auch unseren Menschen, denen wir begegnen, den Situationen zuzuhören und uns dort hineinzufühlen, dass wir das rechte Wort finden, dass der Geist uns dort hineinleitet. Wenn ich in Indien predige, dann kann ich nicht sagen, und ich will euch jetzt noch einmal diese heiße Liebe Jesu zu euch vor Augen malen. Für den Inder ist das ein Schreckwort. Heiß. Das erlebt er zu Genüge. 4 Monate im Jahr, wo es bis zu 50 Grad heiß wird, wenn ich die Liebe Gottes für einen Inder anziehend beschreiben will, dann muss ich sagen, es gibt eine ganz arg kalte Liebe Gottes. Das versteht er. Kalte Liebe. Das ist das, was in seiner Erfahrung vorkommt. Also nicht einfach nur in meinen Schablonen reden, predigen, das heißt immer ein Doppeltes. Ich höre mich in das Wort hinein, lass mich da hineinleiten und öffne mich für die, denen ich das Wort sage. Und nicht irgendwie, noch einmal, als Information oder Mitteilung, sondern als verbindliches Wort. Ein Wort, das Entscheidung will, das dich aufruft zu antworten. Es gibt ja dieses biblische Wort der Verstockung. Verstockung ist nie ein Schicksal, das über einen Menschen kommt, sondern Verstockung, das ist die Kehrseite der Predigt. die Kehrseite. Unter dem Wort Gottes das Herz zumachen. Verstocken, das heißt eigentlich verkalken. Verkalken. Das ist die wörtliche Bedeutung. Darf ich nochmal das alte Beispiel von der Kaffeemaschine nehmen? Stehe morgens auf, füll Wasser in die Maschine, den Filter rein, den Kaffee rein, drücke auf den Knopf, gehe ins Bad, bis ich komme, herrlicher, frisch gebrühter Kaffee. Einige Wochen später, ich mache alles wie sonst, Wasser rein, Filtertüte, Kaffee, drücke den Knopf. Wenn ich aus dem Bad komme, dann pufft es noch. Aber so nach einer halben Stunde ist er auch durch. Wieder einige Wochen später. Wasser rein, Kaffeefilter, Kaffee, Knopf gedrückt. Ich komme, nur Dampf. Nichts mehr mit Kaffee. Was ist passiert? Die Kaffeemaschine ist verkalkt. Bis hier, wo ich das Wort Gottes höre und dieses Wort wegschiebe und nicht antworte, da legen sich Kalkringe um mein Herz. Kalkringe. Es gibt auch in unseren Gemeinden, auch gerade unter Christen, doch einige verkalkte Leute. Und das meine ich jetzt nicht als Zustandsbeschreibung einer Krankheit, sondern geistlich. Sie können nicht mehr hören. Sie können nicht mehr hören. Das heißt Verstockung, verkalkt. Wenn du jetzt hier der Langensteinbacher Höhe heute Abend bei diesem Vortrag oder sonst zur Bibelstunde oder zum Gottesdienst bist und das Wort Gottes redet dich an und du weißt es ab, dann nimmt die Verkalkung zu. Dann nimmt sie zu. Ich war mal als Junger bei einer Evangelisation und ein Bekannter hat mich im Auto mitgenommen. Und auf der Heimfahrt, ich war tief bewegt, habe ich dann gefragt, was hast du jetzt empfunden? Wie geht's dir? Und dann hat er nur gesagt, ach, weißt du, ich bin hart gepredigt. Ich bin hart gepredigt. Wo das Wort Gottes mit seiner Kraft auf dein Leben zukommt, da will es dich packen, verändern, umgestalten. Und wo du dich dem entziehst, das kann man, das kann man. Da setzt diese Verkalkung ein. Erst will man nicht hören, dann kann man nicht mehr hören. Das geschriebene Wort, das gepredigte Wort, und jetzt noch das wirkende Wort. Gottes Wort stellt her. Jetzt möchte ich gar nicht theoretisch bleiben, sondern es einfach an einem wichtigen, kurzen Abschnitt des geschriebenen Wortes verdeutlichen. 4. Mose 6, Vers 24 bis 26. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Das sind jetzt Worte, die hat nicht der Mose oder der Aaron oder irgendeiner zuerst gesprochen, sondern Gott selber. Wenn du mein Volk Israel segnest, dann sprich so. Jedes Mal, wenn der Segen gesprochen wird, sprechen wir die Worte wortwörtlich, buchstäblich nach, die Gott vorgesprochen hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Du sollst so sagen, der Herr segne dich. Jetzt könnt ihr auf das, was ich mühsam damals gelernt habe und bis heute einüben, zurückgreifen. Segnen heißt hebräisch ganz wörtlich ein Kamel dienen lassen. Das ist die eine Bedeutung. Segen heißt dann zur Ruhe kommen. Ein Kamel kann tagelang, wochenlang durch die Wüste traben. Aber wenn dann der Kameltreiber nicht nur den Befehl gibt zum Niederknien, sondern die Lasten abnimmt, dann kriegt das Kamel einige Zeit nicht mehr hoch. Dann ist es in Ruhe. Dann kannst du hopsen und springen und was machen, das bewegt sich nicht mehr. Jetzt ist es am Ziel, jetzt ist es in der Ruhe. Das ist Gottes Segen. Er will dich zur Ruhe bringen. Bis hin zu der letzten Ruhe. Es ist eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Das sprechen wir zu. Wenn wir das sagen und hören, der Herr segne dich. Die zweite Bedeutung dieses Wortes im Hebräischen heißt, viel Wasser vorschütten. Das hängt zusammen mit dem Kamel. Ein Kamel kann viele Tage lang ohne Wasser auskommen. Aber wenn es dann mal zur Ruhe kommt und kniet, der Kameltreiber gibt ihm Wasser. Ein Kamel kann bis zu 200 Liter auf einmal saufen. Das ist Fülle. Das ist Segen. Das ist die zweite Bedeutung. Ruhe und Fülle. Der Herr segne dich. Nicht so allgemein gesagt. Jahweh, Jesus will dein Leben zur Ruhe bringen. In Geborgenheit, in Frieden, jetzt schon und ganz gewiss in der Ewigkeit. Und er will, dass dein Leben Fülle hat. Dass es Fülle hat. Der Herr segne dich. Er behüte dich. Behüten, wir würden im Deutschen denken, der setzt ihren Hut auf. Nicht unbedingt was Erstrebenswertes. Außer für Damen, wenn sie eine besondere Kreation haben. Nein, er behütet dich. Die wörtliche Übersetzung heißt, er sei dir Augenlid. Herrlich, diese Bildersprache. Das Augenlid behütet, schützt. Das Auge. Er sei dir Schutz, Bewahrung. Das Augenlid ist in engster Nähe zum Auge. Das spricht uns der Segen zu. Jesus ist in engster Nähe zu dir, jeden Augenblick. Er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wann hast du das letzte Mal dein Angesicht über deine Kinder leuchten lassen? Du musst schon fragen, wie geht es? Ganz wörtlich heißt es auch hier, und da zeigt sich Eindringen in das biblische Wort, auch und gerade von der Ursprache her, erschließt einem vieles ganz neu. Er lasse sein Angesicht leuchten, ganz wörtlich, er wird rot vor Liebe. Denkt einmal, was uns dazu gesprochen wird. Gott wird rot vor Liebe, er errötet, wenn er auf dich und mich sieht. So bewegt ihn das. So ist er mir gegenüber. Er wird rot vor Liebe, wenn er auf dich und mich sieht. Das ist einzigartig in allen Religionen dieser Welt. Ein Gott, der verliebt ist in dich und mich. Verliebt. Er wird rot vor Liebe. Und das nicht nur, wo wir liebenswert sind, sondern gerade auch dort, wo wir nicht liebenswert sind. Deshalb sagt der Segen weiter, und er sei dir gnädig. Wirklich aufheben. Gerade in meinem Versagen, gerade wo ich kaputt gehe, gerade wo ich mich im hintersten Winkel verstecken wollte, ruft er schon am Anfang, Adam, wo bist du? Er wird rot vor Liebe, gerade dort, wo du versagst, wo du böse wirst, wo du deine Wege gehst, wo du ihn verlässt. Eine ungeheure Zusage. Ich muss keine Angst vor Gott haben. Keiner von uns. Egal in welcher Situation ich bin. Keine Angst. Ich muss mich nicht wegducken. Ich darf kommen. Der Jesus sagt sogar, ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Dort, wo in deinem Leben die entscheidenden Brüche sind, wo tiefe Löcher sind, wo so viel kaputt ist, du darfst mit dem zu Jesus kommen. Das will er. Das will er. Ich sag's mal im Beispiel, natürlich freuen sich Eltern, wenn ihr Kind zur Schule kommt, das Zeugnis bringt und da 1, 1, 1, 2, ja in Musik vielleicht eine 3, klasse Zeugnis. Du darfst zu Jesus kommen und ihm das zeigen, Herr, da ist bei mir 6. Da ist ein 6er. Meine beste Note 5+. Weiter habe ich es nicht gebracht. Das ist mein Leben. Und Jesus sagt nicht, so, jetzt kommt Nachhilfe. Jetzt wird gepaukt, Taschengeld gestrichen, Freizeit gestrichen. Sondern jetzt greift Jesus in mein Leben hinein und streicht meine 6er durch und beginnt mit mir neu. Er sei mir gnädig. Das meint auch diese nächste Zusage. Er erhebe sein Angesicht auf dich. Erheb dich hoch. Auf Augenhöhe. Das ist das letzte große, gewaltige Ziel. Und das wird uns schon im Segen zugesprochen. Er erhebe sein Angesicht auf dich, du bist mit ihm auf gleicher Höhe. Johannes drückt das so aus, der Ewigkeit, wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Das ist deine Bestimmung. Jesus, zieh dich und gestalte dich zur Augenhöhe hin. Zur Gleichheit, hinein in seine Art. Und schließlich diese abschließende Zusage, er gebe dir Frieden, Shalom. Und seiner ganzen Bandbreite, gelingendes Leben, Leben, das glückt, das zum Ziel kommt. Der Segen, den der Herr befiehlt, auf seine Gemeinde zu legen, der schafft uns, bildet uns hinein in die Jesusart und wird vollendet sein im Himmel. Es ist keine Magie dahinter. Ich darf den Segen annehmen. Annehmen. Danke, Herr. Ich staune, dass du so mich willst, dass du so mit mir bist. Dein Wort spricht, wirkt, verändert, erneuert, vollendet mein Leben. Amen. Jesus, wir beten dich an. Das geschieht bis heute, so du sprichst. Das ergreift uns. Und wir sehen sowohl unsere Sechser, wie auch unser Bedürfnis. Wir brauchen dich. Und du sagst uns das zu. Du gestaltest uns hinein in deine Art der hergebenden, wirkenden, umgestaltenden Liebe. Herr Jesus, wir sind fromme Leute. Wir haben schon viele Predigten gehört. Wir lesen jeden Tag die Losung. Wir kennen dein Wort. Beschäftigen uns damit. Aber wir stehen in der Gefährdung, dass es uns gleichgültig wird, dass wir anfangen zu verkalken. Bewahre uns davor. Erhalte uns in dieser Sehnsucht, dass du immer genauer und besser in unserem Leben zur Ausstrahlung kommst. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Amen.